Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo, Tom Westerholt hier. Herzlich willkommen im Ab 21 Podcast. Das Thema dieser Sendung ist Polizei. Wir haben mit Ole Kühntopf gesprochen, einem echten Beamten einer echten Mordkommission, der gar nicht so ist wie die Typen, die wir aus dem Tatort vom Fernsehen kennen. Außerdem haben wir Selina Knob kennengelernt, eine 20-jährige Polizeianwärterin aus Berlin, die trotz bester Voraussetzungen beinahe nicht Polizistin geworden wäre, weil sie ein paar Zentimeter zu klein ist. Also hat sie sich gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Und wir hatten Céline Barry zu Besuch im Studio. Sie ist Beraterin beim Antidiskriminierungsnetzwerk des Türkischen Bundes in Berlin, einer Stelle, bei der man sich um Fälle von Racial Profiling kümmert. Also um Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft oftmals völlig ohne Grund viel härter und sehr unfair von Ordnungshütern, auch Polizisten, behandelt werden. Viel Spaß beim Reinhören in Ab 21 hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Polizei ist unser Thema heute in Ab 21 und ich habe eben nochmal nachgedacht. Polizist wollte ich, glaube ich zumindest, nie werden. Ist ja eigentlich so ein klassisches Berufswunsch-Ding, so bei Jungs im Kinderalter. Aber Polizist fand ich irgendwie schon immer eine ziemlich heftige Verantwortung und irgendwie auch echt ganz schön gefährlich. Klischees vielleicht, die es ja aber eben über jeden Beruf gibt. Deswegen gucken wir bei Deutschlandfunk Nova genauer hin, und zwar in unserer Videoserie Job und Vorurteil. Unsere Reporterin Nina Bust-Bartels spricht mit Leuten, die aufgrund ihres Jobs dauernd mit Vorurteilen sich rumschlagen müssen. Nina, diesmal hast du mit einem echten Mordkommissar gesprochen. Kein Job für mich, wie gesagt, aber kennenlernen wollte ich ehrlich gesagt auch immer ganz gerne schon mal einen. Wie war der so, den du kennengelernt hast?
Also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich einen Bullen mal so sympathisch finden würde. Nee, aber im Ernst, also Ole Kühntopf heißt der, der ist Mordkommissar in Berlin und der hat einfach sehr offen von seinem Job erzählt.
Also ich kenne das ja nur aus dem Tatort und da klingt das immer nach einem sehr actionreichen Job. Stimmt das?
Nee, nicht so. Also Ole sagt, dass das mehr so ein Schreibtischjob ist, viel Berichte schreiben und so. Aber das will im Tatort natürlich niemand sehen.
Ich werde für Kopfarbeit bezahlt und nicht dafür, dass ich anderen Leuten die Türen eintrete. Dafür haben wir Spezialkräfte, die das auch viel besser können, wie man ja an meiner Figur vielleicht auch sieht.
Das stimmt tatsächlich. Ole hat so einen kleinen Bauch und sieht eher so gemütlich aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so Til Schweiger-mäßig von der U-Bahn springt.
Ja gut, Til Schweiger ist jetzt vielleicht nicht so zwingend meins, aber ich mag zum Beispiel das Tatort-Team aus Weimar. Die haben sich beim Job kennengelernt und sind jetzt sogar verheiratet. Das ist ja so ein Klischee, ne? Das Ermittlerteam, das zusammen durch dick und dünn geht und wo es dann auch schon mal ein bisschen knistert. Kennt dein Kommissar Kühntopf sowas auch?
Ja, dass sich Leute in Kollegen verlieben, das gibt es ja in jedem Job. Aber bei Polizisten passiert das besonders häufig.
Zum Thema Flirty. Tatsächlich ist es so, wenn man mit jemandem stundenlang auf dem Bock sitzt, wie es bei den Schutzpolizisten heißt, stundenlang mit jemandem zusammenarbeitet, dann noch Situationen erlebt, in denen eine hohe Adrenalinausschüttung ist, da kann es durchaus, ich sage das mal so lächelnd, zu Situationen kommen, wo sich ein Vertrauen und eine Beziehung entwickelt, die dann auch in einer Partnerschaft endet.
Ole Kühntopf ist das auch schon passiert, aber er sagt, es gibt auch viele Kollegen, die ihr Leben lang glücklich verheiratet sind mit Bausparvertrag und so.
Du hast gesagt, Olaf Kühntopf hat sehr offen erzählt und ein hartes Vorurteil ist ja, dass Polizisten rassistische Vorurteile hätten. Hast du mit ihm darüber auch gesprochen?
Ja, das hat mich auch interessiert, gerade nachdem herauskam, wie die Polizisten bei den NSU-Morden ermittelt haben. Und ich fand es schon beeindruckend, dass Ole Kühntopf das nicht einfach so von sich gewiesen hat, so nach dem Motto, sowas gibt's bei uns nicht. Nee, er hat gesagt, klar, die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft und klar haben wir alle Denkmuster in uns, die unsere Sicht auf die Welt beeinflussen.
Natürlich hat man manchmal einen Eindruck von Menschen, wo man sich sagt, na, du bist aber auch einer, da könnte ich mir das schon vorstellen. Aber genau das ist ja der Punkt. Dann bemühe ich mich, so weit wie möglich professionell zu sein und das anhand von Fakten zu überprüfen. Und wenn die Fakten dann nicht stimmen, dann ist es eben so.
Hat er auch gesagt, was man tun kann, um diese Professionalität zu erreichen?
Ja, Ole Kühntopf ist der Meinung, dass es auf jeden Fall schon mal hilft, wenn mehr Menschen mit Migrationsgeschichte Polizisten werden.
Es ist enorm wichtig, dass wir Kollegen haben, die Migrationshintergrund haben. gerade bei unseren Fällen, gerade bei den Tötungsdelikten, aber ich glaube auch bei allen anderen Fällen, ist es richtig wichtig, dass da auch Leute sind, die mit dem Gegenüber verständnisvoll und klar umgehen können, die verstehen.
Ja, gut, so ein Mordkommissar hat mit Sicherheit schon krass viel Verantwortung. Ich meine, da landen schließlich Leute sehr lange hinter Gittern. Stelle ich mir den Druck wirklich groß vor. Vielleicht hält sich deswegen dieses Klischee so hartnäckig, dass Kommissare nur für ihren Job leben, so ein bisschen einsam sind und ein Alkoholproblem haben?
Ja, also er sagt, ganz so stimmt es nicht.
Bei mir in der Kommission ist niemand, der zumindest was Partnerschaft angeht oder so, alleine ist oder einsam ist. Durch die enge Zusammenarbeit bei der Polizei, wenn ich das mal so sagen darf, lernt man ja auch dauernd Kollegen kennen. Also dieses einsame Trinker-Klischee von einem Mordermittler, also wirklich, das giltet nicht.
Ja, was aber schon stimmt, ist, dass die viele Überstunden machen. Also vor allem, wenn so ein neuer Fall ansteht. Nach einem Mord müssen nämlich so bestimmte Dinge einfach sofort gemacht werden. Handydaten sichern, Zeugen vernehmen und so. Um 17 Uhr ist dann irgendwie nicht automatisch Feierabend, weil kein Kommissar sagen kann, mit dem Verdächtigen spreche ich morgen. Das muss dann halt sofort geschehen. Und naja, Morde lassen sich halt schwer voraussagen. Und deswegen müssen sie dann oft Überstunden machen und kurzfristig Verabredungen absagen.
Nina Bust-Bartels hat mit Mordkommissar Ole Kühntopf gesprochen. Schaut euch unsere Serie an, Job und Vorurteil. Ole Kühntopf erzählt von seiner Arbeit. Gibt's auf YouTube und natürlich auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Immer wieder hören wir, vor allem in den Großstädten, wie dringend die Polizei Nachwuchs braucht. Beamte werden ganz offenbar händeringend gesucht. Also denkt man, sollten die doch froh sein über jeden, der sich da aus voller Überzeugung und mit den besten Absichten bewirbt. Tut die Polizei aber nicht, zumindest nicht in Berlin und nicht bei Selina Knob. Selina ist 20, wollte unbedingt in ihrer Stadt in Berlin zur Polizei gehen, wurde aber abgelehnt, weil sie zu klein ist. 1,54 Meter. Nicht groß genug für die Hauptstadtpolizei. Darüber wollen wir mehr wissen, und zwar von ihr selbst. Guten Abend, Selina.
Guten Abend.
Sag mal, bei dir kam der Berufswunsch Polizistin ja schon super früh, in der Kindheit. Warum genau dieser Beruf?
Ich finde einfach, es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man geht morgens zur Arbeit und man weiß nie, was auf einen zukommt. Und ich finde es sehr toll und ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie alt du warst, als du zum ersten Mal gedacht hast, ich will mal zur Polizei?
Nein, kann ich nicht wirklich, weil ich wirklich sehr, sehr klein war.
Aha, okay. Dann hast du irgendwann auch mal ein Praktikum, glaube ich, gemacht bei der Polizei?
Genau, ich habe 2 Praktikas gemacht, einmal bei der Schuppe und einmal bei der Kripo.
Mhm. Und wie lief dann deine erste Bewerbung in Berlin ab?
Ich habe mich beworben und habe dann relativ schnell eine Absage bekommen wegen Unterschreitung der Mindestgröße. Und ja, damit war es eigentlich das schon.
Also ich kenne Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Das ist sowas, was ich aus dem Polizeialltag kenne. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Unterschreitung der Mindestgröße. Was hast du gedacht, als das kam? Sowas wie, kann doch wohl nur ein schlechter Scherz sein?
Ich wusste das eigentlich schon vorher, dass es diese Mindestgröße gibt. Ich habe mich trotzdem natürlich beworben. Ich war sehr traurig darüber, aber ich habe damit gerechnet.
Also du bist 1,54 Meter, die haben in Berlin knappe 6 Zentimeter gefehlt.
Genau.
Wie haben die das dir in dem ganzen Prozess gegenüber mal begründet, warum man so dringend mindestens diese 1,60 Meter sein muss?
Man müsste bestimmte Hebetechniken und Haltetechniken könnte ich halt nicht durchführen und meine Durchsetzungsfähigkeit wäre auch vielleicht nicht ganz so wie von einer 1,60-Frau.
Aber warum es genau diese 1,60 Meter sind, wer das mal irgendwann in der Polizei festgelegt hat, das weißt du auch nicht.
Nee, das weiß ich auch nicht.
Jetzt das Happy End, Selina. Du bist nun doch bei der Polizei und zwar im Nachbarland Brandenburg. Wie kam es jetzt dazu?
Ich habe durch eine Freundin erfahren, dass die Mindestgröße in Brandenburg abgeschafft wurde beziehungsweise durch einen Körpereignungstest ersetzt worden ist und habe mich daraufhin dann gleich beworben.
Dieser Körpereignungstest, von dem du gerade gesprochen hast, wie sieht denn der aus? Was muss man da machen?
Es werden halt Waffen uns gegeben von der Polizei, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Ich musste eine Waffe in die Hand nehmen und damit umgehen und auch ein Schild. Und dann musste halt geguckt werden, ob ich damit umgehen kann.
Hast du mal in Berlin angerufen und gesagt, hier Leute, übrigens, ich kann all das, was man können muss?
Das nicht, aber es ist ja jetzt relativ bekannt geworden.
Ja, genau, durch deinen Fall. Was ist das für ein Gefühl, das jetzt geschafft zu haben, nach all dem, was da vorher gewesen ist? Diese Woche ging es ja los für dich, oder?
Genau, es ging diese Woche los. Ich bin natürlich super froh darüber, dass ich hier in Brandenburg angenommen worden bin und dass es endlich geklappt hat.
Ich frag mal ganz blöd, gab es irgendwie einen doofen Spruch? Bist du von anderen Kollegen, die jetzt mit dir, also auch jungen Kollegen, die mit dir angefangen haben, gibt es da blöde Blicke zwischendurch? Musstest du dich mit sowas in deinem Leben irgendwie schon anfreunden, dass das einfach immer wieder mal passiert?
Nein, damit habe ich kein Problem. Wir haben nämlich ein tolles Team vor Ort und wir kommen alle super miteinander klar. Also das ist gar kein Problem.
Umso besser. Gibt es denn so ein Gebiet, auf das du dich mal spezialisieren willst? Also irgendeine Abteilung, von der du jetzt schon weißt, da würdest du gerne mal arbeiten?
Ich bin relativ offen dafür, weil das ja auch Gott sei Dank das Studium in Brandenburg so anbietet, dass man sich auf beides spezialisiert, auf die Schupo und auf die Kripo. Mhm. In meinen Vorstellungen habe ich mich immer in der Kripo gesehen, aber das wird sich dann noch zeigen nach dem Studium, ob das dann auch wirklich so wird.
So als künftige Tatortkommissarin?
Ja, zum Beispiel.
Sag mal, hast du einen Rat für alle, denen im Leben schon mal gesagt wurde, dieses und jenes wirst du wegen diesem oder jenem nicht schaffen?
Ich finde einfach, man sollte es auf jeden Fall weiterhin probieren, alles geben, natürlich auch immer einen Plan B zur Seite haben und ja, einfach damit glücklich trotzdem sein.
Was wäre deiner gewesen, wo du schon immer Polizistin werden wolltest?
Mein Plan B war, dass ich soziale Arbeit studiere. Und das habe ich ja auch jetzt ein halbes Jahr hinter mir gehabt. Und etwas vielleicht im späteren Leben mit Kindern oder generell im sozialen Bereich weiterhin zu arbeiten.
Aber mit Hartnäckigkeit hast du es nun doch zur Polizei geschafft. Trotz 1,54 Meter. Alles Gute für die Ausbildung. Selina Knob aus Berlin. Danke fürs Gespräch und danke, dass du auf uns aufpasst.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Allein das Wort ist schon ätzend. Racial Profiling nennt man es, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihres Nicht-Weißseins von Ordnungskräften benachteiligt werden. Von der Polizei, von Kontrolleuren oder Türstehern, aber auch von Vorgesetzten, vom Chef in der Firma, entweder im Joballtag oder sogar schon vorher in Form von bloßem aussortiert werden bei der Bewerbung. Und weil das leider so ist und immer wieder vorkommt, und zwar häufiger als wir alle so denken, gibt es Organisationen wie das Antidiskriminierungsnetzwerk des Türkischen Bundes in Berlin. Es ist eines der ältesten und angesehensten, beschäftigt sich aber schon lange nicht mehr nur mit Diskriminierung von türkischstämmigen Menschen, sondern mit jeglicher Form von rassistischer Diskriminierung. Zu Besuch bei uns im Nova-Studio hier in Berlin ist heute Abend Céline Barry. Céline, du arbeitest als Beraterin bei genau diesem Netzwerk. Wer kommt in eure Beratungsstelle und was berichten die Betroffenen?
Also an uns wenden sich Menschen mit Rassismuserfahrung, also People of Color, die diskriminiert werden in allen möglichen Bereichen. Also in Bereichen der Arbeit, ne, wenn sie zum Beispiel nicht genommen werden. Viele Frauen werden aufgrund des Kopftuchs zum Beispiel nicht genommen oder in der Schule gibt es viele Diskriminierungsformen und so weiter. Und eine Sache ist halt Racial Profiling. Racial Profiling ist eine Sache, in der halt Menschen kontrolliert werden aufgrund ihres äußeren Aussehens, unter Verdacht stehen, aber nicht, weil sie etwas getan haben. Und das Racial Profiling kann in den öffentlichen Verkehrsmitteln passieren, an der Tür, wenn man in einen Club möchte oder so, ja, dass man sozusagen direkt unter Verdacht steht. Und das ist halt besonders schwerwiegend, weil das staatliche Handeln da zum Tragen kommt, eben durch die Polizei.
Genau. Wie sind da eure Erfahrungen, wenn diese Menschen zu euch kommen? Sind die eher schockiert von dem, was ihnen da passiert ist? Oder sind die teilweise sogar schon ernüchtert, weil sie das alles schon so oft erlebt haben?
Naja, also ich denke, dass Diskriminierung nicht etwas ist, an das man sich gewöhnt. Weil es ist jedes Mal eine entmenschlichende Erfahrung, in der man halt merkt, dass man einfach nicht richtig ist und nicht vollständig akzeptiert wird in der Gesellschaft. Es gibt natürlich Resilienz, ja. Also Menschen kommen nicht jedes Mal, wenn ihnen was passiert, zu uns. Aber manchmal ist es dann einfach genug. Zum Beispiel, wenn ich den Job nicht bekomme, wenn ich die Wohnung nicht bekomme, wenn es wirklich um existenzielle Sachen geht. Oder wenn ich zum Beispiel angezeigt werde durch die Polizei, weil es einen Konflikt mit denen gab, weil die mich halt kontrolliert haben als Erste, ja, um auf das Thema von Racial Profiling zurückzukommen. Also,
was könnt ihr dann konkret für diese Menschen tun?
Also erstmal gibt es das Gespräch, das sind Beratungsgespräche, die sind halt, da ist, denke ich, was wir geben, die Haltung, die wir haben, dass die Menschen ihre Geschichte bei uns hinterlassen können ohne Angst zu haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Ja, wir arbeiten parteilich und Rassismus ist halt ein gesellschaftliches Phänomen, ist ein strukturelles Phänomen, was halt so tief in die Wahrnehmung von Menschen eingepflegt ist, dass meistens den Menschen, die Rassismus erfahren, nicht geglaubt wird. Und das ist erstmal eine entlastende Erfahrung. Und dann pegeln wir halt mit den Menschen aus. Was willst du eigentlich machen? Was wollen sie machen mit dieser Erfahrung? Wollen sie dagegen vorgehen? Manche Leute wollen nur sprechen, aber manche Menschen wollen dagegen vorgehen. Eben manchmal, wir machen rechtliche Beratung auch. Nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen ja Rechte auf Entschädigung zu, wenn man diskriminiert wird in der Arbeit oder im Bereich der Dienstleistung. Zum Beispiel, wenn ich nicht in den Club komme, kann ich mit dem AGG, wenn ich es gut beweisen kann, auch Entschädigung bekommen.
Ja. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, mit dem es beweisen können. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die zu euch kommen, doch von vornherein schon Angst haben von diesem klassischen, da steht dann am Ende Aussage gegen Aussage, diesem, es wird einem nicht geglaubt, der behauptet dann doch sowieso das Gegenteil, wenn er zur Rede gestellt wird, also das Gegenüber.
Genau, genau. Und das ist halt der Unterschied zwischen uns und einem deutschen Gericht oder einem Gericht allgemein. Ja, also Gerichte brauchen handfeste Indizien, um überhaupt erst aktiv zu werden. Das ist natürlich ein Problem. Darauf bereiten wir halt die Menschen vor. Ja, also rechtlich ist es sehr, sehr schwer, gegen Diskriminierung vorzugehen. Vor allem diese kleinen alltäglichen Sachen, weil Zeugen fehlen, weil eben die meisten Diskriminierungen halt implizit verlaufen.
Ja.
Ja, ich werde nicht eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Oder ich werde einfach nicht reingelassen in den Club, weil gesagt wird, ich bin gerade irgendwie, der Club ist voll oder so, ja. Und eben, man braucht halt immer dieses, entweder das Vergleichsmoment, okay, diese Person ist nicht schwarz und diese Person ist weiß und deshalb, und die ist reingekommen, ja, wenn man das beweisen kann, dann ist es halt viel leichter, aber das ist halt immer schwierig und genau.
Boah, super spannend. Also gleichzeitig sehr bedrückend, hinterlässt bei mir gerade auch ein Gefühl von Ratlosigkeit. Celine Barry ist bei uns vom Antidiskriminierungsnetzwerk des Türkischen Bundes, wo du dich gegen Racial Profiling einsetzt. Du bist selbst auch eine schwarze Frau und damit jemand, der vermutlich auch in seinem eigenen Leben notgedrungen schon Erfahrungen gemacht hat mit Rassismus, mit Vorurteilen wegen deiner Hautfarbe, oder?
Also ich habe von klein auf natürlich die Erfahrung gemacht, dass ich anders bin. Und das ist natürlich etwas, das sehr, man braucht eine ganze Weile, um zu verstehen, was das eigentlich ist. Gerade wenn man in weitgehend weißen Kontexten groß wird. Genau, und also natürlich habe ich dann, wenn ich diese Arbeit mache, die ich mache, einen speziellen Zugang. Aber trotzdem muss ich auch sehr viel lernen.
Ja.
Jedes Mal von den Menschen. Und das ist auch das Schöne an dieser Arbeit.
Hast du diese wirklich üble Erfahrung auch schon gemacht, aufgrund deiner Hautfarbe dich rausgepickt zu fühlen, dich vielleicht eher kontrolliert zu fühlen in einer Bahn, irgendwo Ticketkontrolle oder ähnliche Situationen, obwohl man auch einfach 7, 8 andere Weiße um dich herum hätte genauso kontrollieren können, als ein Beispiel?
Ich habe das natürlich, also das kann man halt immer nicht so sagen, aber ich weiß natürlich schon, dass wenn ich in den Bus gehe, dass ich meine Marke zeigen muss. Und ich denke, dass es auch sehr viel mit dem Alter zu tun hat. Also als ich jünger war, Jugendliche war, wurde ich ständig angesprochen, ja, zeig mal dein Ticket. Oder eben, dass ich halt, wenn ich in Supermärkte gegangen bin, ne, gemerkt habe, so, okay, da ist jetzt hinter mir jemand her. Und irgendwann habe ich, als ich dann älter war, auch ein Interview gemacht mit einer schwarzen Frau in meinem Alter und sie meinte, ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, mache ich immer meine Hände hoch, damit eben die Securities sind. Und ich so, ja, genau das Gleiche mache ich auch, ja. Und dann ist mir klar geworden, wir teilen Erfahrungen und darüber müssen wir auch sprechen, weil dann merken wir das System, was dahinter steckt. Und heutzutage ist es weniger so. Ich denke, es hat dann schon auch viel mit Klasse zu tun und mit Geschlecht, ja. Also Männer werden schon mehr beobachtet, überwacht. Mhm. Ich merke zum Beispiel einen sehr starken Unterschied, wenn ich mit schwarzen Freunden unterwegs bin. Ne, dann auch immer die Frage, wie viele Schwarze sind jetzt da gerade zusammen? Einer zwischen Weißen, das ist dann noch immer, doch, das geht durch. Aber ne, also es gibt schon sehr, sehr feine Momente, die man, wo man einfach eine Feindseligkeit spürt, natürlich. Also das ist halt dieser Alltagsrassismus, den man so schwer nachweisen kann.
Ich finde das eine ganz wichtige Frage und will sie deshalb unbedingt dir noch stellen. Wie reagiert die Polizei auf Organisationen wie euch? Wie groß ist denn mittlerweile die Bereitschaft der Polizei, sich in ihren eigenen Reihen mit diesem Thema auch wirklich auseinanderzusetzen?
Also, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele Polizisten, die gegen Rassismus sind. Ja, also die, beziehungsweise die was gegen Rassismus tun wollen in ihren eigenen Reihen. Ich denke aber, dass das Problem mit dem Racial Profiling ein viel strukturelleres ist, wo die Polizei nach Lösungen findet, wie sie Kriminalität bekämpfen können und sich nicht anders zu helfen wissen, als auf rassistische Kriterien zu unter anderem zurückzugreifen. Und das ist halt eine Debatte, also immer wenn ich auch in letzter Zeit Debatten mit Polizisten geführt habe, ist immer eben die Frage, ja, wir müssen irgendwie arbeiten, wir müssen irgendwie irgendwelche Auswahlkriterien haben und das ist halt eines davon. Und das ist wie, als wenn wir eine unterschiedliche Sprache sprechen würden, weil ich rede dann von Grundrechten, ich rede davon, dass Rasse einfach kein Kriterium sein darf, um Menschen zu kontrollieren und unter Verdacht zu stellen. Und das stößt dann, also da hakt die Debatte. Und das Ding ist ja, dass so eigentlich wissen wir ja alle, dass das verboten ist. Ja, also ja. Es ist verfassungsrechtlich einfach falsch. Aber, und die Polizisten auf höherer Ebene, wenn sie nach außen sprechen, wahrscheinlich organisieren sich gut und sagen dann auch, ja, wir machen kein Racial Profiling, weil das darf man nicht. Aber außerhalb des Dienstes haben wir sehr, sehr, sehr viele haben wir schon sehr oft gehört, dass Polizisten eben zugeben, dass das einfach zu dem Kriterienkatalog dazugehört.
Das klingt wirklich immer noch sehr nach einem Kampf gegen Windmühlen, für das ich dir und euch alle Daumen drücke. Celine Barry, vielen Dank, dass du zu Besuch warst hier in Ab 21, uns ja, mitgenommen hast in den Job, den du da machst jeden Tag. Vielen Dank dafür, alles Gute und ich glaube, die Wunschsituation, die wir uns alle erhoffen, ist wahrscheinlich nicht herstellbar, aber der Weg dahin, wenn der weitergeht, ist wahrscheinlich schon ein großer Schritt getan.
Ja, hoffentlich.
Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, empfehle ich euch so oder so immer deutschlandfunknova.de und guckt auch bitte mal bei der Aktion Ban Racial Profiling vorbei. Ist eine Gemeinschaftsaktion mehrerer Antidiskriminierungsstellen, vor allem die KOP, COP, ist da stark involviert, die Kampagne für Opfer rassistischer Gewalt. Da geht es vor allem darum, die sogenannten gefährlichen Orte der Städte wieder abzuschaffen, wie zum Beispiel den berühmten Alexanderplatz in Mitte oder den Görlitzer Park in Kreuzberg. Das sind Plätze, an denen kann die Polizei sogenannte verdachtsunabhängige, also eigentlich quasi willkürliche Kontrollen durchführen. Schaut euch das Thema gerne mal genauer an. Es ist hochspannend und es ist vor allen Dingen auch ein ganz wichtiges.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Lübbenau. Im Spreewalddorf Lehde in Brandenburg wird die Post ab jetzt wieder auf dem Wasserweg zugestellt. Postbotin Andrea Buhner verteilte heute die ersten Briefe und Päckchen. 65 Haushalte steuert die 47-Jährige mit ihrem Postkahn in der Sommersaison an, die keine direkte Verbindung zu Straßen in dem Lübbenauer Ortsteil haben. Im Winter legt die Postbotin die Strecke zu Fuß zurück und überquert kleine Brücken, die die Inseln mit den Wohnhäusern verbinden. Die außergewöhnliche Art der Postzustellung hat eine lange Tradition im brandenburgischen Dorf Lehde. Es gibt sie seit mehr als 120 Jahren. Und die tägliche Postkahnstrecke ist rund 8 Kilometer lang. Mit einer Schubstange bewegt sich die Postbotin über die vielen kleinen Spreewaldfließe. Die Schubstange wird Rudel genannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.